Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Heute bei mir zu Gast Stefanie Winkler-Schloffer. Sie ist CEO im Campaigning-Büro, setzt sich sehr für Female Empowerment ein und hat heute bei mir vom Mikro Platz genommen. Hallo Steffi.
Danke vielmals, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
Ich freue mich sehr. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend heute. Bevor wir richtig loslegen, gibt es noch eine kleine Schätzfrage, auch für dich. Und zwar geht es um die US-Wahl. Und zwar ganz konkret, was glaubst du denn, wie viele Wählerinnen und Wähler haben bei der Präsidentschaftswahl jetzt 2024 sich primär über Podcasts informiert?
Boah.
Gerne eine Prozentangabe.
Prozentangabe, ja. Okay, das hilft schon mal. primär informiert über Podcasts, also nicht nur generell informiert, sondern primär informiert. Ich würde sagen 12%.
Gute Schätzung, es waren 15%.
Na bitte.
Du hast gesagt, du bist schlecht im Schätzen.
Ja, eigentlich schon, aber offenbar, gut, in dem Fall Glück gehabt.
Ja, fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil eben man nicht davon ausgeht, dass man sich über Podcast über eine Wahl informiert. Also extrem interessant. Da sind wir eh schon mittendrin im Thema. Bevor wir jetzt zu den offiziellen Fragen kommen, magst du dich und vor allem die Agentur, die ihr habt, noch ganz kurz vorstellen?
Sehr gerne, sehr gerne. Das Campaigning-Büro ist gegründet worden 2012. Das war das Jahr des zweiten Obama-Wahlkampfes. Und das hängt nicht ohne Grund, sage ich mal, so zeitlich auch ein bisschen zusammen, weil sich unser Gründer, der Philipp Madertaner, sehr stark angeschaut hat, wie dort sozusagen diese Grassroots-Mobilisierung stattgefunden hat, auch 2008 schon. Und das waren ja so die ersten digitalen und Social-Media-geprägten Wahlkämpfe. Und das hat der Philipp extrem spannend gefunden, hat sich das angeschaut. Ich war selbst auch 2012, obwohl ich noch nicht Teil des Campaigning-Büros war, mit in Washington und in New York, als wir damals sozusagen Field Offices besucht haben, die Demokraten genauso wie die Republikaner, und uns das alles auch vor Ort angesehen haben. Das prägt, sage ich mal, auch sehr stark natürlich das Campaigning-Büro auch heute noch. Diese politische Vergangenheit, sage ich mal, die natürlich auch noch Teil der Gegenwart ist. Aber wir betreuen nicht nur Kunden im politischen Bereich, sondern auch NGOs wie das Österreichische Rote Kreuz seit vielen, vielen Jahren und auch große Unternehmen, immer dann, wenn sie Mobilisierungsaufgaben haben, wenn es darum geht, Menschen in die Gänge zu bringen, sozusagen etwas zu bewegen, ein Thema voranzutreiben, abseits von ganz klassischer Produktwerbung. Das ist was, was wir eigentlich de facto nicht machen, sondern bei uns ist es immer themenzentriert, anliegenzentriert und eine Mobilisierungsaufgabe, die es zu bewältigen gibt.
Sehr schön, Dankeschön. Vielleicht gleich da die Frage danach, wie bist du zum politischen Kampagnenmanagement oder zur politischen Kampagnenarbeit gekommen?
Das ist, sage ich mal, ein bisschen auf der Hand gelegen, weil die erste politische Kampagne, die ich gemacht habe, der erste Wahlkampf war für mich. Ich habe damals im Gemeinderat kandidiert mit 19 Jahren und habe auf Anhieb es in den Gemeindevorstand geschafft, also als geschäftsführende Gemeinderätin mit 20, damals die jüngste in Niederösterreich. Mhm. Meine politische Leidenschaft war aber schon deutlich vorher geweckt. Also ich habe als Kind im Sommer lang aufbleiben dürfen, um mit meinem Vater die Sommergespräche zu schauen und dann nur zu analysieren. Zu diskutieren. Und so hat sich das, sage ich mal, entwickelt. Und über diesen Wahlkampf für mich selbst bin ich dann in ein Ausbildungsprogramm gekommen der Volkspartei Niederösterreich, das der Philipp Madertaner, unser Gründer, geleitet hat, und habe dort sozusagen wirklich das Kampagnengeschäft von der Pike auf lernen dürfen und auch im Wahlkampf mitwirken dürfen, 2013 im letzten für Erwin Bröll in Niederösterreich, und bin dann nach dem Wahlkampf direkt ins Campaigning-Büro gekommen, wo eigentlich so ein bisschen so als Übergangszwischenlösung gedacht. Also daraus wurden jetzt knapp 12 Jahre mittlerweile auch, die dabei sein darf. Und so, sage ich mal, hat sich das einfach entwickelt. Ja, diese Leidenschaft für Themen, diese Leidenschaft fürs Politische natürlich auch. Habe aber mittlerweile auch die größte Freude daran, auch für große Unternehmenskunden tätig sein zu dürfen und für NGOs natürlich auch. Und zugleich sind das trotzdem irgendwie so meine Wurzeln. Ja. Mhm.
Sehr cool. Und Gratulation. Wow.
Ja, danke. Es war wirklich Handwerk, würde ich sagen, und eine echte Mobilisierungsaufgabe. Ja.
Sehr gut. Ja, du bist jetzt eh schon ein bisschen drauf eingegangen, Mobilisierungsarbeit, Mobilisierungsaufgaben. Was sind denn die entscheidenden Schritte, wenn es um die Planung und Umsetzung von erfolgreichen politischen Kampagnen geht?
Also für die politische Kampagnenarbeit haben wir drei Erfolgsfaktoren identifiziert. Das ist für uns, sind das die 3C, Candidate, Cause, Campaign. Mhm. Also der oder die Kandidatin, das Anliegen, für das sozusagen die Partei oder die Kandidatin, der Kandidat steht, und die Kampagne. Ja, und Wahlerfolge sind meistens darauf zurückzuführen, dass wirklich alle drei Dinge wirklich stimmen und sozusagen stimmig auch sind. Mhm. Ja. Wenn es die Kampagne anbelangt, ist es aus unserer Sicht eben extrem wichtig zu mobilisieren. Mhm. Dafür braucht es eben auch wiederum das Anliegen. Dafür braucht es was Begeisterung entfacht. Also dementsprechend auch, wir haben da ein Modell, wir nennen das ansteckende Begeisterung. Das entsteht an der Schnittmenge, was ist wichtig für mich, mhm, jetzt beispielsweise als Kandidat, als Kandidatin, und was hat Bedeutung für die Menschen da draußen. Wenn ich das schaffe, sozusagen beides zu adressieren, entsteht eben diese ansteckende Begeisterung, die man auch immer wieder in Wahlkämpfen und Wahlbewegungen auch wahrnimmt. Mhm. Ja. Und dann ist es sehr viel Handwerkszeug. Also die Frage, die wir und mit der wir uns natürlich immer beschäftigen, ist auch, wie kann man möglichst niedrigschwellig Menschen es möglich machen, dabei zu sein. Also früher war das System so, man ist, muss einmal Mitglied werden in einer Partei, um überhaupt irgendwie mitgestalten zu können. Dann sollte man bestenfalls 10 bis 15 Jahre braves Mitglied sein und bei jedem Fest mithelfen, bis man dann drüber reden kann, dass man mal für ein Mandat kandidieren darf. Und das ist ja das absolute Gegenteil von Niedrigschwelligkeit natürlich. Ja. Und das, was wir beispielsweise von Obama uns sehr stark abgeschaut haben, war, wie kann man eine Partei auch öffnen zu einer breiten Bewegung, wo jeder und jeder einen Beitrag leisten kann, der das möchte. Eben möglichst niedrigschwellig, indem er oder sie was auf Facebook postet oder auf anderen sozialen Netzwerken, indem man kommentiert, indem man mal bei einer Flyer-Aktion dabei ist, und das alles ohne diesen starren Systemen. Mhm. Ja. Also Niedrigschwelligkeit aus meiner Sicht ein wirklich wesentlicher Erfolgsfaktor für Kampagnen, und eben, dass man es schafft, sozusagen möglichst viele Menschen auch Teil davon sein zu lassen.
Mhm, super. Gibt es da einen großen Unterschied aus deiner Sicht zu den politischen Kampagnen und zur politischen Arbeit versus den klassischen Kampagnen?
Ich würde mal sagen, es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen unseren Campaigning-Kampagnen und klassischen Kampagnen. Innerhalb der Campaigning-Kampagnen ist eigentlich relativ wenig Unterschied. Ja, also es stehen NGOs vor den gleichen Herausforderungen wie politische Parteien. Wie schaffe ich es, dass möglichst viele Menschen hier als Unterstützer beispielsweise mit an Bord sind? Selbst bei Unternehmen merken wir ähnliche Herausforderungen, weil nur weil jemand Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist, heißt es nicht, dass er oder sie sich beispielsweise für ein Thema darüber hinaus engagieren möchte, wenn es nicht möglichst einfach gemacht wird. Mhm. Ja, also diese Herausforderungen kennen wir. Wir haben auch immer wieder interne Change-Kampagnen und Change-Mobilisierungskampagnen. Das heißt, wenn ein Unternehmen beispielsweise ein neues Unternehmen dazu kauft oder sich eine Marke verändert, ja, wo es extrem wichtig ist, die eigenen Leute mitzunehmen. Und wir framen das sogar manchmal als einen internen Wahlkampf, den es zu bestreiten gilt. Ja, weil dann weiß der oder diejenige an der Spitze, der oder die CEO auch, was von ihm oder ihr verlangt wird. Mhm. Ja, weil was von Politiker im Wahlkampf verlangt wird, das kann man sich ungefähr vielleicht vorstellen, oder weiß man, dass großer Einsatz verlangt ist und dass es eben nicht nur reicht, einmal ein Townhall-Meeting zu machen und damit ist es erledigt. Mhm. Ja.
Ja, super spannend, was du da sagst, weil natürlich, wenn du irgendwas im Unternehmen änderst, bist du die Person, die mal alle reinholen muss.
Genau, ja? Genau. Eigentlich der oder die Spitzenkandidatin für diese Veränderung. Mhm. Ja, und dementsprechend, also wir merken auch, dass wir viele Maßnahmen oder Instrumente, die wir aus den politischen kennen, hier auch übertragen können. Mhm. Ja, also wir haben einmal einen CEO auf Wahlkampftour unter Anführungszeichen quer durch Österreich geschickt in das Filialnetz dieses Unternehmens, weil wir gesagt haben, naja, also das, wir Politiker, du musst aus sein, du musst raus zu den Leuten, ja, du musst mit denen reden. Das kann man nicht nur aus Wien, aus der Zentrale heraus machen.
Mhm. Super, großartig. Ich glaube, diese Verbindung sehen viele gar nicht, oder dass man das wirklich so übertragen kann, 1:1.
Ja, das ist auch Teil des Gründungsgedankens des Campaigning-Büros, weil der Philipp damals gesagt hat, also wie toll wäre es, wenn das, was wir da im Politischen gelernt haben und auch diese Kraft, Energie, dieser Fokus, der in einem Wahlkampf auch herrscht, wenn das Unternehmen zugänglich wäre. Also diese, ich sag gern, diese Schubkraft, ja, also in einem Wahlkampf wird einfach richtig angeschoben. Also da ist eine Deadline und da wird alles hinfokussiert, ja. Da gibt's dann keinen Hickhack oder sonst was, da gibt's nur ein Ziel. Und diese Kraft und Energie auch Unternehmen zugänglich zu machen, das war Teil auch des Gründungsgedankens.
Sehr cool. Du hast es vorher eher schon ganz kurz angesprochen. Thema soziale Medien und digitale Plattformen ist natürlich immer relevanter, auch in der politischen Kommunikation. Wie ist da deine Einschätzung dazu?
Das ist eine große Frage.
Ja.
Also soziale Plattformen und Netzwerke sind natürlich ein toller Kanal, um Menschen zu mobilisieren, Menschen zu erreichen. Aus meiner Sicht in der politischen Arbeit extrem wichtig und in den politischen Kampagnen. Aus meiner Sicht sogar manchmal noch unterschätzt. Ja, also jetzt haben wir zuerst die Schätzfrage gehabt mit den 15% Podcast. Darüber hinaus sind ja viele andere Kanäle auch. Und das, was wir schon aus dem US-amerikanischen Wahlkampf jetzt auch stark gesehen haben, ist, dass die Beeinflussbarkeit, sage ich mal, von Menschen oder die Meinungsprägung und Meinungsbildung immer weniger von den ganz großen Promis da vorangetrieben wird. Also Taylor Swift hat Kamala Harris am Ende des Tages auch nichts gebracht und Beyoncé und wer auch immer aller noch da sich formiert hat. Aber ich sage mal, kleinere Content-Creator, die einem nahbarer auch erscheinen, die einem vielleicht auch sehr ähnlich sind, ja, haben hier durchaus einen Einfluss. Also der Social Proof, eines dieser verhaltensökonomischen Prinzipien, die wir auch in unserer Arbeit sehr stark zur Anwendung bringen, zieht hier sozusagen noch immer. Ja. Und Social Media ist natürlich der Kanal, auf dem also viele ihre Meinung bilden und umgekehrt ihre Meinung auch kundtun. Und damit ja auch nicht nur die One-Way-Kommunikation und gefiltert und so wie bei klassischen Medien und dementsprechend aus meiner Sicht einer der wesentlichsten Faktoren in der politischen Kommunikation. Aber ich glaube auch, dass manche Marken das noch sehr stark unterschätzen, wie sie hier ihr Image und ihr Brand-Image auch bilden könnten, die dann über Angebote und dergleichen da kommunizieren, aber nicht über, für was steht diese Marke eigentlich.
Ja, da gebe ich dir recht. Das glaube ich auch, dass da auch Marken und oder generell Unternehmen hinten nach sind teilweise noch, weil es ihnen nicht bewusst ist, wie wichtig dieser Auftritt auch ist auf sozialen Kanälen.
Ja, es ist natürlich die Möglichkeit, sehr nahbar auch zu sein und damit eine starke Bindung und Beziehung auch aufzubauen. Das über klassischere Kanäle, ich sage jetzt die ganz klassischen Plakat-TV, in diesem Ausmaß nicht kann. Ich glaube, das ist auch eines der Geheimnisse von Podcasts, weil es sehr stark beziehungsfördernd ist.
Glaube ich auch, ja. Weil man fühlt sich da irgendwie mittendrin im Gespräch, man ist da in einer kleinen Runde dabei.
Genau.
Genau, ja, super spannend. Gibt es eine Kampagne, auf die du besonders stolz bist?
Eigentlich bin ich wirklich auf alle sehr, sehr stolz und ich freue mich immer sehr mit unseren Kunden, wenn wir beispielsweise auch ausgezeichnet werden. Wir reichen regelmäßig bei den sogenannten Reed Awards in den USA ein. Das sind so die Campaigning Oscars und ich freue mich da wirklich sprichwörtlich an Haxen aus, wenn wir da was gewinnen und vor allem für unsere Kunden da was gewinnen. Ja. Es gibt natürlich immer wieder Kampagnen, mit denen man sich persönlich sehr stark verbunden fühlt und einer meiner allerersten Kunden war der Niederösterreichische Bauernbund und ich stamme selbst von der Landwirtschaft ab und ich habe diese Kampagne mehr als 10 Jahre begleiten dürfen und das ist natürlich dann schon eine besondere Verbundenheit, vor allem wenn man dann am Wochenende nach Hause kommt und der Papa oder der Bruder erzählt dann wieder alles Mögliche, was sie irgendwie so tut und man lässt es wieder in die Kampagne einfließen und so und ich habe immer so das Gefühl gehabt, damit kann ich auch für sie was tun. Das ist natürlich dann schon, sage ich mal, ganz was Besonderes, aber es hat sich eigentlich bei jeder Kampagne nur irgendwie so einen Moment einer Verbundenheit ergeben, also entweder mit den handelnden Akteuren, mit dem Thema, mit der Sache, um die es da geht, also so dass ich eigentlich am Ende des Tages wirklich eigentlich immer stolz bin auf das, was mein Team da auch gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden auf die Beine stellt.
Ja, das glaube ich. Also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, diese persönliche Verbundenheit zu manchen Projekten und zu manchen Kunden. Ja. Das ist schon was Schönes und was Besonderes,
natürlich,
was man halt nicht immer hat. Ja. Eine spezielle Frage noch, ob es auch einmal einen Interessenskonflikt gibt, wenn ihr mal für eine Partei oder eine Fraktion oder eben irgendeine für einen politischen Bereich geworben habt oder was gemacht habt, ist es dann schwierig oder kann man dann überhaupt für eine gegengesetzte Partei auch eine Kampagne aufsetzen?
Also die Frage wird mir wirklich oft gestellt. Mhm. Und die Antwort ist oft für die Leute wenig zufriedenstellend, weil sie würden sie mehr da, wie sie sagen, mehr Konflikt vielleicht erwarten. Ja? Nein, die Sache ist ganz simpel wie generell in der, im Agenturbusiness. Es gibt natürlich Exklusivitätsvereinbarungen. Ich kann auch nicht zugleich für den einen Getränkehersteller arbeiten und für den anderen. Also ich kann nicht für Coca-Cola und für Pepsi zugleich arbeiten als Agentur. Das geht nicht und so geht es natürlich auch im Politischen nicht. Und am Ende des Tages ist es eine kaufmännische Abwägung. Gehe ich diese Exklusivität ein oder nicht und was heißt sie auch in der Konsequenz? Ja.
Also auch sehr ähnlich wie im klassischen Bereich.
Ganz ähnlich. Ja. Also da kann ich eben auch nicht sagen, so heute das, morgen das und übermorgen hätte ich gerne das eine wieder zurück beispielsweise oder zugleich für beides. Geht einfach nicht. Und das ist in der Politik ganz gleich wie eigentlich wirklich immer als Agentur. Ja. Mhm.
Super. Dann kommen wir jetzt noch zu dem Thema Female Leadership und Empowerment. Das ist ja für mich auch immer ganz spannend als Unternehmerin und vor allem wahrscheinlich auch sehr ähnlich zu den politischen Kampagnen sind auch da Netzwerke enorm wichtig. Und du bist ja auch bei der Initiative Zukunft Frauen tätig. Und da gleich mal meine erste Frage, was sind denn da eure Agenden oder eure Punkte, die ihr angeht?
Also ich habe das Zukunft Frauen Ausbildungsprogramm absolviert. Mhm. Ja, also ich bin nicht bei Zukunft Frauen direkt tätig. Das ist ein Ausbildungsprogramm der Wirtschaftskammer, der Industriellen Vereinigung und des Wirtschaftsministeriums. Mhm. Dann gibt es sozusagen einen Alumni-Club und da darf ich im Vorstandsteam mitarbeiten. Da sind wir rund 400 Frauen, die dieses Programm in den letzten Jahren absolviert haben und die da gemeinsam natürlich sehr stark netzwerken, aber auch darauf achten, dass wir uns, sag ich mal, gegenseitig auch die Räuberinnenleiter machen. Ja, also das heißt, für Sichtbarkeit natürlich sorgen, schauen, dass also wo gibt es auch interessante Jobs, wo man sich gegenseitig auch vermitteln und stützen könnte. Und ich glaube, das ist generell etwas, was Frauen durchaus, so nehme ich es wahr, noch ein bisschen lernen dürfen. Nämlich auch nicht nur Netzwerken um des Netzwerkens willen und um viele Menschen kennenzulernen, sondern dann auch gegebenenfalls einzufordern. Und aber auch gleichzeitig zu schauen, wo kann ich Nutzen stiften. Also nur einfordern geht natürlich auch nicht, aber auch zu schauen, wo kann ich Nutzen stiften und konkret einer anderen Frau, einer anderen Person helfen. Ja, das ist für mich das, auf das es am Ende des Tages drauf ankommt. Ja, Frauennetzwerke werden auch oft in so eine Prosecco-trinkende Ecke geschoben. Ja, und das heißt nicht, dass wir nicht auch was trinken, wenn wir uns treffen, aber wir reden dann auch nicht nur über über einen Gartenhund und weiß ich nicht was, oder Kinder, sondern schon sehr stark natürlich über, was tut sie bei welcher Frau beruflich und wo kann man unterstützen und auch den Rahmen zu schaffen, auch Unterstützung zu erbitten. Mhm.
Finde ich großartig. Gibt es aus deiner Sicht Herausforderungen als Frau in einer Führungsrolle, vor denen wir immer noch stehen?
Ich glaube, da muss man sehr stark auch unterscheiden, in welchem Unternehmen. Ich hatte wirklich das große Glück, und Philipp würde es nicht als Glück bezeichnen, sondern sagen, das war selbstverständlich, dass bei uns im Campaigning-Büro das nie eine Rolle gespielt hat, ob man jetzt Frau ist oder Mann. Ja. Mhm. Es gibt Unternehmen, wo das noch der Fall ist, das weiß ich und das will ich drum nicht wegreden. Ja. Ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen und da hat es nie einen Unterschied gemacht. Das, was ich natürlich schon merke, gerade auch im Freundinnenkreis, ist, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr oft noch die Aufgabe der Frau ist, das sicherzustellen. Also selbst wenn sie dann Vollzeit arbeitet, aber wer kümmert sich darum, dass Kinderbetreuung sichergestellt ist und wo ruft das Kindermädchen oder die Betreuung an, wenn irgendwas ist? Bei der Frau. Ja. Und ich glaube, da liegt sicher für viele eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich ziehe wirklich meinen Hut vor all den tollen Frauen, die schaffen, das unter einen Hut zu bringen und eine tolle, beeindruckende Karriere machen und zugleich Familie gegründet haben. Und ich glaube, da liegt sicher noch eine Herausforderung auch, was wir als Unternehmen hier auch beisteuern können. Einerseits natürlich ist der Staat und sind die Länder gefragt, da passiert auch einiges. Aber auch, was wir als Unternehmen hier wir an Flexibilität beispielsweise beisteuern können, an organisierter Kinderbetreuung vielleicht auch beisteuern können bei größeren Unternehmen. Da ist, glaube ich, wirklich nur noch einiges zu tun.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, wir haben ja auch als Unternehmerinnen und Unternehmer diese Vorbildrolle, gerade die neueren und jüngeren Unternehmen schauen ja da sehr, sehr stark drauf, dass eben diese Work-Life-Balance gegeben sein kann. Und das jetzt auch unabhängig von, ob das jetzt Mann oder Frau ist, weil eigentlich soll es ja für beide gelten. Und wie du sagst, da gibt es noch einiges an Arbeit, aber ich glaube, alle, die sich da engagieren, da freuen wir uns ja.
Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, ihr habt das Wort Sichtbarkeit verwendet. Ja. Das, was mir lange Zeit gar nicht so bewusst war, war, inwieweit man auch Role Model natürlich ist. Also wie oft ich dann von jüngeren Mitarbeiterinnen beispielsweise angesprochen wurde drauf, dass durch meinen Werdegang, ich habe als Junior begonnen und bin jetzt CEO und Partnerin, dass durch meinen Werdegang ich einfach damit auch zeige, dass das möglich ist. Mhm. Und das unterschätzt man, glaube ich, oft. Man will sie natürlich auch selbst nicht so wichtig nehmen, ganz klar. Aber ich finde, diese Sichtbarkeit ist extrem wichtig, damit andere junge Frauen, die beispielsweise am Einstieg erst in ihr Berufsleben stehen, auch sehen, was alles möglich ist und was alles geht.
Definitiv, ja. Du hast es vorher eher schon angesprochen, wie wichtig Netzwerke sind. Aus deiner Sicht nochmal zusammengefasst, ist es wichtig, dass man als Frau auch speziell in Frauennetzwerken ist, um eben genau auch Informationen zu kriegen, wo man vielleicht als Frau dann auch einen guten Job finden kann? Oder sagst du, eigentlich ist es egal, ob das jetzt ein Frauennetzwerk ist oder ein offenes Netzwerk, Hauptsache man tut einfach was für die Sichtbarkeit?
Also das auf jeden Fall mal. Also wichtig, also Netzwerken extrem wichtig. Ich würde das überhaupt nicht beschränken auf sozusagen das eine oder das andere. Ich glaube, die Mischung macht es aus. Meine Erfahrung ist, dass Frauennetzwerke oft überhaupt nicht so sind, wie einem das oft suggeriert wird, im Sinne von, weiß ich nicht, vielleicht zicken und was auch immer, sondern das, was ich immer wahrgenommen habe, ist eine unfassbar große Offenheit, auch eine sich verletzlich machen dadurch gegenseitig, ja, was einfach dazu führt, dass man wirklich dort jegliche Herausforderungen und Probleme auch besprechen kann, ohne dass man die Angst haben muss, man wird vielleicht gleich in irgendwie eine Schublade geschoben, und eine wirklich hohe Solidarität. Also diese Zeiten, zumindest wirklich, wie ich es wahrnehmen darf, ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht in anderen Rahmen vielleicht noch so sein kann, aber ich nehme überhaupt keinen Neid oder sowas wahr, sondern ganz im Gegenteil, wirklich eine unfassbar hohe Solidarität. Und da merke ich schon, dass die Solidarität und die Offenheit ansteigt in reinen Frauennetzwerken, und trotzdem glaube ich, dass es beides braucht. Mhm. Ja, also ich würde niemandem empfehlen, nur in Frauennetzwerken unterwegs zu sein. Und ich bin auch nicht so eine, die das so auseinander dividieren mag und das eine ist gut und das andere ist böse, überhaupt nicht. Ich bin wirklich total dankbar, so viele ganz tolle, beeindruckende Männer auch in meinem Netzwerk zu haben und auch als meine Mentoren und Förderer und Unterstützer an meiner Seite zu haben. Ich glaube, dass beides wirklich wichtig ist. Und so ein Frauennetzwerk ist halt manchmal auch die Möglichkeit, sich ein bisschen mehr vielleicht zu öffnen, als man das in gemischten Netzwerken machen würde.
Mhm. Sind wir eh schon bei den letzten Fragen angelangt und das passt jetzt auch sehr gut dazu. Was möchtest du den anderen Frauen mitgeben auf ihrem Weg, wenn es darum geht, dass sie Fuß fassen wollen in unserer Branche, in der Kampagnenwelt?
Ich würde das gar nicht so unterscheiden von anderen Welten. Also was ich immer gern mitgebe, ist, sind eigentlich alte Tugenden ein bisschen. Ja. Ich glaube, man muss auch ein bisschen zach sein, würde ich auf so niederösterreichisch sagen. Ja. Also nicht beim ersten Mal gleich irgendwie das Handtuch werfen, ja. Dranbleiben. Der Denzel Washington, glaube ich, hat gesagt, it takes commitment to start, but more importantly, it takes consistency to finish. Und dieses Dranbleiben, nicht aufgeben, sich auch nicht entmutigen lassen, das ist was ich gerne jungen Frauen mitgebe. Und vielleicht auch nicht gleich einmal wirklich immer alles persönlich nehmen und jedes Wort auf die Waagschale legen, sondern sich da auch ein Stück weit zu behaupten lernen. Ja. Und in der Kommunikationsbranche, sage ich mal generell natürlich, am Laufenden bleiben. Ich glaube, es hat noch nie so viele Chancen für junge Menschen auch gegeben wie jetzt, weil einfach viele der Älteren, sage ich mal, das ganze Thema soziale Netzwerke und alles, was da abgeht, auch in diesem Ausmaß nicht mehr verstehen. Die Gen Z und Gen Alpha werden als wichtige Zielgruppen erkannt. Da ist klar, dass man auch junge Leute im Team braucht, die aus dieser Zielgruppe sind. Also ich glaube, es hat da einen Wandel und Umbruch passiert, ist da passiert durch auch die sozialen Netzwerke, ich sage mal so in den letzten 15 bis 10 Jahren, also 10 Jahre in diesem Feld, wo einfach nicht mehr nur Seniorität zählt im Sinne von möglichst viele und lange Erfahrungen in dem Bereich, sondern wo man wirklich als Junger, sage ich mal, sich schnell etwas erarbeiten kann, weil andere diese Technologien in dem Ausmaß vielleicht auch gar nicht mehr verstehen oder nicht so dranbleiben können. Ja? Und ich glaube, da hat man einen guten USP, wenn man da sehr dahinter ist.
Mhm. Und als letzte Frage noch, hast du einen Buchtipp oder Filmtipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, ich lese extrem gerne wirklich ganz, ganz viele Bücher. Und ich habe zwei so absolute Lieblingsbücher, die ja so, sage ich mal, einmal im Jahr wieder hervorkrame und wieder lese. Das eine ist Radical Candor von Kim Scott. Mhm. Die Kim Scott war Managerin bei, ich glaube, Google und Facebook. Die schreibt da ein Buch über eigentlich Führung und auch Selbstführung. Das ist sehr, sehr spannend und interessant, finde. Und das zweite ist Mindset von Carol Dweck. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Selbstbild, das sehr stark über dynamisches und statisches Mindset sozusagen schreibt sie. Und ich war selbst eine, wie ich liebevoll nenne, kleine Statikerin mal eine Zeit lang. Ich war sehr sozusagen auf Status und ich muss alles können nach außen hin und so bedacht. Und habe da seit vielen Jahren eigentlich sehr intensiv auch an mir arbeiten dürfen und an meiner Wachstumsorientierung arbeiten dürfen und würde mir jetzt durchaus als ein dynamisches Mindset mittlerweile bezeichnen. Das finde ich einfach total spannend für einen selbst, aber auch im Umgang mit dem eigenen Team. Da Muster zu erkennen und auch darauf zu achten, wie man auch ein dynamisches Mindset und damit ein Wachstumsmindset auch fördern kann.
Vielen lieben Dank, muss ich mir selber auch gleich besorgen.
Ja, ich liebe es wirklich. Also ist auch eines der Bücher, das regelmäßig meine Führungskräfte von mir geschenkt bekommen.
Sehr gut. Ja, damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende, Steffi. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Danke dir vielmals. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Es war sehr, sehr spannend und ich glaube, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sehr viel mitnehmen. Und vor allem das Thema Sichtbarkeit fand ich super spannend natürlich. Und ja, danke dir. Auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen fürs Zuhören und wieder dabei sein bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. Danke, eure Natascha.